Ja, vielen Dank, Frau Scheibehofer, für die Einladung und natürlich dem Institut und die Unterstützung meiner nicht ganz einfachen Anreise. Wie schon gesagt wurde, habe ich mich vor einigen Jahren, das war 2010, 2011, im Rahmen einer Studie für die GEW, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Deutschland, mit dem Thema Jugendbenachteiligung, Feminisierung beschäftigt, inzwischen zu anderen Themen gearbeitet. Und habe mich durchaus gefreut, wieder dazu zu sprechen. Sie sehen noch das Logo der Max-Träger-Stiftung, die damals diese Arbeit finanziert hat. Was mich damals zu diesem Thema gebracht hat, war eine Anfrage der GEW, die sich mit dem damals sehr virulenten Diskurs auseinandersetzen wollte. Inzwischen hat das zumindest medial, ist das ein bisschen abgeklungen, andere Themen sind bedeutsamer geworden. Aber ich glaube, im Alltag gibt es doch immer wieder auch Auseinandersetzungen darüber, sind Jungen Bildungsverlierer oder benachteiligt gegenüber Mädchen und welche Bedeutung hat die Feminisierung des Bildungswesens, gibt es die überhaupt? Und wenn ja, welche Bedeutung hat sie für die Bildungswege von Mädchen und Jungen? Deswegen gehe ich darauf wieder ein. Ich werde bei einigen Grafiken auf deutsche, also bundesdeutsche Daten verweisen und nicht auf österreichische. Ich habe es versucht, mich mit der, ich glaube, Bundesanstalt für Statistik heißt es hier, zu beschäftigen, bin nach längerer Zeit gescheitert, weiß aber jetzt inzwischen schon, dass Michael Kunzmann auch auf einige österreichische Daten hinweisen wird, aber die wesentlichen Argumentationslinien werden sich auch nicht unterscheiden, weil da die Lage in Österreich und Deutschland recht ähnlich ist. So, jetzt probiere ich mal dieses schöne Ding hier, wunderbar. Was mich bei dem Thema beschäftigt, ist einerseits, dass ich sehr gut finde, dass es eine Aufmerksamkeit für Jungen gibt, auch die Aufmerksamkeit für Probleme von Jungen, eine Hinwendung zu Jungen, auch eine solidarische Hinwendung, zugleich aber eine gewisse Sorge, dass mit diesen drei Begriffen, dass Jungen benachteiligt sind, es eine Feminisierung gibt und eine jungengerechte, und das meint meist eine männliche Pädagogik, gebraucht wird, dass mit diesen Gedanken im Grunde genommen die Probleme, die Jungen haben, gar nicht ausreichend beachtet werden und gelöst werden können. Und dass zweitens damit bestimmte Gedanken vermittelt werden, Diskurse vermittelt werden, das wurde schon von Frau Dawan angesprochen, die sich um Geschlecht, um Bildung und um soziale Ungleichheit drehen und dass Vorstellungen vermittelt werden, bei denen andere Ideen und Gedanken, die sehr wichtig waren, wichtige Erkenntnisse, gewissermaßen in Vergessenheit geraten werden und wir bestimmte Denkmöglichkeiten verpassen. Die Gliederung, ich unterteile das in Erklärung, Beschreibung, Erklärung und Lösung des Problems und schließlich alternative Sichtweisen. Zur Problembeschreibung, diejenigen, die eine Jungbenachteiligung sehen oder manche sprechen auch von Jungen als Bildungsverlierern, machen das typischerweise an drei Kriterien fest. Erstens, dass Jungen im Vergleich zu Mädchen in Deutschland häufiger auf gering qualifizierenden Schulformen zu finden sind und im Vergleich zu Mädchen seltener im Gymnasium. Einige sehen auch einen deutlichen Verlust an jungen oder jungen Männern in der Universität, also eine Angleichung der Geschlechter und prognostizieren gewissermaßen ein Verlieren eines Teils der Jungen auf dem Weg in die Gesellschaft. Genauso wird auf Noten geachtet, auf die Abschlüsse, Jungen machen seltener Abitur als Mädchen und andere Sachen. Ein zweiter Punkt ist der Kompetenzerwerb, worauf oft verwiesen wird, sind die PISA-Studien. Mit diesen ist der Diskurs über Jungen als Bildungsverlierer, glaube ich, sehr virulent geworden. Und darin wiederum insbesondere der Blick auf die Lesekompetenzen, die waren auch der Schwerpunkt der ersten PISA-Studie, wo Jungen im Schnitt schlechtere, deutlich schlechtere Ergebnisse erzielten als Mädchen. Und schließlich ein drittes Kriterium, nämlich Zuspruch und Anerkennung, dass Jungen sozusagen häufiger einfach Thema sind in Lehrerzimmern, dass sie häufiger Gegenstand von Maßregelungen sind und schließlich, dass ihnen Anerkennung für ihre Männlichkeit versagt wird, indem vorwiegend weibliche oder weiblich orientierte Angebote gemacht werden. An diesen Dingen ist sicherlich was dran. Daraus allerdings die Sichtweise zu machen, dass Jungen benachteiligt sind, halte ich für ziemlich heikel und wie gesagt, glaube nicht, dass das Problem von Jungen ausreichend lösen wird. Denn erstens, das muss man erstmal sagen, ist der Bildungsstand von Jungen immer besser. Wenn wir uns in Deutschland anschauen, wie sich über die Jahre der Anteil der Jungen entwickelt hat, die die Schule höchstens mit Hauptschulabschluss verlassen, dann ist der Anteil unter Jungen immer geringer geworden. Das heißt, diejenigen, die sagen, also wir verlieren die Jungen, denen geht es immer schlechter, ein immer größerer Anteil von Jungen landet sozusagen beinahe in der Gosse, die haben nicht recht. Und sie werden das auch von gestandenen Professoren solche Aussagen finden, die offenbar schon länger nicht mehr in die Statistiken geschaut haben. Sie werden ähnliche Sachen finden, wenn es um das Abitur geht oder um die Studienbeteiligung, ein immer größerer Anteil von jungen Männern studiert. Gleichwohl, wenn wir das dann vergleichen mit den Bildungswegen von Mädchen, wir sind jetzt hier erstmal im Durchschnittsbereich, dann gibt es Geschlechterdifferenzen. In dem Falle zeigt sich in den letzten etwa 10, 15 Jahren eine Angleichung, auch sagen wir mal, relativ niedrigen Niveau. Auch das ist bei anderen Aspekten, bei anderen Kriterien der Fall, dass also beispielsweise die Abiturquote von jungen Mädchen sich, wenn auch nur sehr, sehr langsam, wieder annähert. Also auch hier eine aufklaffende Spaltung der Geschlechter ist nicht zu beobachten. Ein zweiter Punkt, und der ist, glaube ich, sehr zentral, die Vorteile, die die Mädchen scheinbar erwerben oder junge Frauen im Laufe der Schule und mit ihren Schulabschlüssen, die werden nicht im erwartbaren Maße realisiert. Das zeigt sich zum Beispiel in ihren Entscheidungen darüber, ob sie ein Studium aufnehmen. Das ist die Quote, also der Anteil derer, die eine Studiumsberechtigung erworben haben, ein Abitur oder eine Fachhochschulreife, der Anteil derer, die dann auch ein Studium aufnehmen. Und da sehen Sie, dass schon seit längerem eine relativ stabile Geschlechterdifferenz besteht und junge Frauen seltener, also junge Abiturientinnen seltener ein Studium aufnehmen als junge Abiturienten. Entgegen also der Sichtweise, dass es schon sehr viel Mädchenförderung, Frauenförderung gegeben habe und es dessen nun genug sei, zeigt sich hier, dass es dessen im Prinzip nicht genug gewesen ist, sondern offenbar bereits kurz nach dem Verlassen der Schule Entscheidungen getroffen werden, die auch nicht einfach nur Resultat eines neuen Lebenssystems sind, sondern Ausdruck von gewachsenen Persönlichkeiten sind, die in den Schulen entstanden sind. Das Gleiche ist im Feld der Berufsausbildung zu finden, dass im Schnitt junge Frauen häufiger Berufe oder Ausbildungsgänge wählen, die von schlechteren Arbeitsbedingungen gekennzeichnet sind. Also auch hier die scheinbaren Vorteile junger Frauen werden nicht in entsprechende Vorteile in der Berufsbildung und später in der Arbeit fortgesetzt. Das führt dann zu der Frage, was passiert denn noch außer dem Erwerb von formalen Bildungsabschlüssen in der Schulkarriere? Und das führt zu der Frage, welche Kompetenzen, welche Persönlichkeitsaspekte werden erworben und entwickelt? Was vielfach diskutiert wird, sind die Geschlechterdifferenzen, die bei PISA zu beobachten sind. Und da insbesondere diese drei Kategorien, bei PISA wird noch viel mehr untersucht, das geht aber häufig verloren. Und so kommt am Ende raus, dass Jungen eben deutlich schlechter als Mädchen im Lesebereich abschneiden. Auch das muss man wiederum differenzieren. Bei einem deutschen Ländervergleich zum Beispiel war es so, dass in Sachsen die 15-jährigen männlichen Ausfüller der Tests im Schnitt besser abschnitten im Bereich Lesen als die Mädchen. Die Frage ist, was sind denn eigentlich relevante Kompetenzen und welche Kompetenzen sollten gemessen werden? Die Ereignisse jetzt in Köln oder auch anderswo lassen ja zum Beispiel fragen, ob man mal bei 15-Jährigen testen könnte, inwieweit sie dazu in der Lage sind, Beziehungen gewaltfrei und hierarchiefrei partnerschaftlich zu gestalten. Das ist aber eine Kompetenz, die gewissermaßen nicht getestet wird, weil sie nicht für Beschäftigungsfähigkeit als wichtig erscheint. Für die Frage, wie diese Entscheidungen, diese Berufsentscheidungen kommen, sind eben auch Fragen des Selbstvertrauens oder Durchsetzungsvermögens relevant. In einer Längsschnittstudie in Berlin haben Renate Faltin und Johannes König zum Beispiel herausgefunden, dass in 7., 8., 9. Klasse die Schülerinnen und Schüler, wie diesem Diskurs entspricht, Mädchen eine größere Schulfreude haben als die Jungen und bessere Noten, aber bei sogenannten leistungsnahen Persönlichkeitsmerkmalen, also das Selbstvertrauen in Bezug auf bestimmte Fächer und die eigenen Leistungen, das Meiden von Problemen, Sorgen zum Beispiel auch abends vor dem ins Bett gehen, die Mädchen schlechter abschneiden, also schlechtere Werte als die Jungen vorweisen. Und das sind Dinge, die im PISA-Diskurs nicht wirklich Thema werden, die aber natürlich relevant sind, wenn es um Bildungs- und Berufskarrieren geht. Ein vierter Einspruch zu der These, dass Jungen gegenüber Mädchen bildungsbenachteiligt sind, ist, dass Jungen unterschiedlich betroffen sind, auch Mädchen von Risiken im Bildungssystem. Wenn wir uns nicht die Geschlechterdifferenzen anschauen, sondern anschauen, wer sind eigentlich diejenigen, die in prekären Lebenslagen landen? Wer sind diejenigen, die zum Beispiel die Schule ohne Abschluss verlassen? Dann finden sich da natürlich Mädchen und Jungen, die vielfach von Rassismus betroffen sind oder von Klassismus. Ein Beispiel dafür Es ist sehr schwierig, Daten zu finden, soweit ich das jedenfalls recherchieren konnte, in denen Geschlecht mit anderen Kategorien verknüpft wird und man es mal vergleichen kann. Hier die Beteiligung im Studium nach beruflicher Stellung des Vaters. Inzwischen schaut man sich die berufliche Stellung der Eltern an, aber für lange Zeit war es aufgrund der Art und Weise, wie Väter und Mütter ihre Arbeit gestaltet haben, eben so, dass die Stellung des Vaters als am relevantesten betrachtet wurde in der Forschung. Und es zeigt sich, dass bei Studierenden oder Studienanfängerinnen die soziale Herkunft wesentlich stärker Differenzen produziert als Geschlecht bei der Frage, wer nimmt eigentlich ein Studium auf? Ja, also Kinder von Beamten haben eine viel größere Studienwahrscheinlichkeit als Kinder von Arbeiterinnen und Arbeitern. Worauf das oder wohin das führt, ist, dass es wichtig wäre, wenn wir auf Jungen oder auf Männer schauen, auf Mädchen und auf Frauen, dass wir verschiedene Aspekte in den Blick nehmen. Michael Messner, und das ist eine Idee, die ich von Ellie Scambo übernommen habe, die haben zusammen mit anderen ein Buch geschrieben, Bewegung und Geschlechterverhältnis zur Rolle der Männer in Österreich im europäischen Vergleich. Und die haben da Überlegungen von Michael Messner aufgenommen. Der hat verschiedene Diskurse über Männer und Männlichkeit, männerpolitische Diskurse sich angeschaut und Schwerpunktlegungen festgestellt. Die einen, die legen ihre Schwerpunkte auf Privilegien, institutionalisierte, strukturelle Privilegien, die Männer erhalten, beziehungsweise die mit Männlichkeit verknüpft sind. Die anderen legen ihren Schwerpunkt auf die Kosten der Männlichkeit, eben das Jungen benachteiligt sind, in schwierige soziale oder psychische Lagen geraten. Und die Dritten betonen die Unterschiede bzw. fokussieren einzelne Gruppen unter Jungen und Männern und betrachten die ja auch hierarchischen Verhältnisse unter Männlichkeiten und unter Jungen und Männern. Und Michael Messner hat vorgeschlagen, dass eben all diese drei Aspekte betrachtet werden müssen, um die Lage von Jungen und Männern angemessen erfassen zu können. Und das ist etwas, was nicht passiert, wenn wir Jungen einfach als benachteiligt betrachten. Dann können wir Privilegierungen, die mit Männlichkeit oder vielmehr mit bestimmten Männlichkeiten einhergehen, nicht mehr wahrnehmen und die Differenzen und Unterschiede zwischen Jungen. Aus diesen Gründen würde ich es ablehnen, von einer jungen Benachteiligung zu sprechen und vorschlagen, dass wir uns genau anschauen, was sind denn die einzelnen Probleme. Ich arbeite gerade in einem Forschungsprojekt, wo es um das Thema geht, was hilft Jungen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, was hilft denen in der Aufdeckung dieser Gewalt. Und wir haben mit erwachsenen Männern gesprochen und ich kann mich an einen Interviewpartner erinnern, der von einem weiblichen Familienmitglied sexualisierte Gewalt erlebt hat. Der wurde dann, es hat aufgehört und als er pubertär wurde, hat er begriffen, was ihm da angetan wurde, hatte deutlich schlechtere Schulleistungen, Verhaltensauffälligkeiten, hatte Kontakt mit Jugendpsychologen. Und die haben sich sein Leben angeschaut und der hat also auch nichts gesagt und deren Interpretation war, naja, der hat viel mit Frauen zu tun, der wurde also viel von Frauen betreut, herumgereicht, wenn seine Eltern keine Zeit hatten, der hat eine zu feminisierte Umgebung und damit sind vermutlich seine schwierigen schulischen Leistungen zu erklären. Und dass eine dieser Frauen diesem Jungen Gewalt angetan hat und dass das sein Problem sein könnte, beziehungsweise die Verarbeitung dessen, auf das ist man nicht gekommen, weil es nicht denkbar war. Und darum geht es mir hier. Ne, wenn ich jetzt also im Weiteren auf die Feminisierung eingehe, was ist denkbar und was wird nicht mehr denkbar, wenn wir diese Thesen annehmen und diese Sichtweisen. Wenn wir nun also weg von der Problembeschreibung und hin zur Problemerklärung gehen, dann ist eben eine immer noch verbreitete Erklärung, dass es eine Feminisierung des Bildungswesens gegeben hat. Der Anteil von Frauen in Schule, aber auch im Kinder in der Kita, ist in den vergangenen Jahrzehnten gestiegen. Also in Deutschland sinkt der Wert auch sehr, sehr langsam im Kita-Bereich inzwischen wieder. Aber mit dem hohen Frauenanteil wird erklärt, warum Jungen Probleme haben, nämlich ihnen fehlen männliche Vorbilder oder aber männliche Bezugspersonen. Das ist je nach Hintergrundtheorie unterschiedlich. Und weil ihnen diese Bezugspersonen fehlen, fehlen ihnen Möglichkeiten, ihre männliche Identität auszubilden. Die männliche Identität bleibt prekär, weil sie nicht sicher wird. Und somit sind schulische Probleme und Verhaltensprobleme oder vielmehr Konflikte zwischen Schule und Jungen zu erklären. Das ist die, wenn man Francis und Skelton folgt, die numerische Feminisierung. Eine zweite These ist, dass es eine kulturelle Feminisierung gegeben hat. Durch Frauen oder sogar unabhängig vom Geschlecht der Lehrkraft ein Vorwiegen an Angeboten in der Schule, an Bildungsangeboten, die an weiblichen Interessen und Neigungen orientiert sind und Jungen benachteiligt, weil die sich an männlichen Interessen orientieren. Und schließlich eine politische Feminisierung, nämlich dass es eine Mädchenförderung, Frauenförderung gegeben hat, die dazu geführt hat, dass Mädchen bevorzugt werden. So, auf diesen Punkt bin ich ja schon ein bisschen eingegangen im Zusammenhang mit der Studienübergangsquote, möchte aber den ersten jetzt nochmal betrachten, nämlich was bedeutet eigentlich der Anteil männlicher Lehrkräfte für die Leistungen von Jungen? Die Studien, die es dazu gibt, haben keine einheitlichen Ergebnisse. Die meisten kommen aber zu dem Schluss, dass das Geschlecht der Lehrkraft keinen klaren Einfluss auf die Leistungen von Schülerinnen und Schülern hat. Hier in Österreich gab es eine Studie, bei der, glaube ich, rauskam, dass Jungen und Mädchen, die einen weiblichen Klassenvorstand hatten, bessere Noten erzielten und damit dann eben auch besser situiert waren bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz, als Kinder, die von einer männlichen Person unterrichtet wurden. Es gibt Versuche im Grundschulbereich nochmal zu schauen, was passiert eigentlich, wenn Männer in die Grundschule kommen. Auch da keine zwingend eine Vorteile für Jungen. Wenn man Jungen und Mädchen selbst fragt, auch da ist es so, dass die Mehrzahl nicht unbedingt sagt, sie hätten gerne eine männliche oder weibliche Lehrkraft. Die Mehrzahl wünscht sich ganz andere Aspekte und nennt nicht unbedingt Geschlecht als Kategorie. In einer Studie in Deutschland war es sogar so, dass diejenigen, die auf die Frage eingegangen sind, welches Geschlecht wünsche ich mir, die würden sogar in der Mehrzahl weibliche Lehrkräfte bevorzugen. Das heißt auch nicht zwingend, oder für mich folgert daraus nicht, dass wir nicht versuchen sollten, Männer in die Pädagogik zu bekommen. Allein gleichstellungspolitisch finde ich das absolut richtig. Nur der Glaube, dass damit schulische Probleme gelöst werden, der ist, glaube ich, verkehrt. Es gab hier in Innsbruck an dieser Universität eine Studie, in der die Kita, also Kindertagesstätten betrachtet wurden und verglichen wurden. Wie geht es Jungen und Mädchen in sogenannten gemischten Fachkräftesettings und wie geht es ihnen in Fachkräftesettings, wo nur weibliche Erzieherinnen arbeiten. Da kam heraus, dass Jungen sich in gemischten Settings viel stärker an die männlichen Erzieher wenden. Also anders als im schulischen Bereich Interessensbekundung an männlichen Erziehern. Allerdings zeigte sich da auch, dass Jungen in diesen gemischten Settings häufiger als oppositionell aggressiv bezeichnet wurden. Also der Glaube, dass wenn wir Männer in die Kitas oder die Schulen holen, damit Regelkonflikte gelöst werden, die Jungen dann diszipliniert sind, weil eine männliche Autorität da ist. Dieser Glaube wird jedenfalls in dieser Studie in Frage gestellt. Ein anderer Aspekt ist, finde ich immer recht unterhaltsam, also Probleme von Jungen in der Schule oder vielmehr von Lehrkräften und der Gesellschaft mit Jungen wurden auch schon früher diskutiert, in Deutschland zum Beispiel in den 20ern, da wurde dann festgestellt, dass die Fleißnoten von Jungen, glaube ich, schlechter waren als die von Mädchen. Damals war der Lehreranteil aber wesentlich höher, also sie wurden vorwiegend von Männern unterrichtet. Und Mathilde Ferting, das war die erste Frau, die in Deutschland eine Professur für Erziehungswissenschaften hatte, stellte dann eine These auch, also da auch damals war es so, man hat vermutet, irgendwie muss es was mit diesem Männer-Frauen-Anteil zu tun haben. Der war aber umgekehrt, also gab es dann entsprechend auch eine umgekehrte Theorie, nämlich wir versuchen immer uns dem anderen Geschlecht gegenüber von unserer besten Seite zu zeigen, sozusagen so ein habitualisiertes Flirtverhalten. Und Mädchen, die vorwiegend von Männern unterrichtet werden, zeigen sich dann eben fleißig. Jungs, weil sie vorwiegend auch von Männern und nicht von Frauen unterrichtet werden, zeigen sich nicht als fleißig. Die wurde dann bald widersprochen, weil auch da, wo Jungen vorwiegend von Frauen unterrichtet wurden, nicht besonders fleißig waren. Die Theorie ist also verloren gegangen, aber ich finde das relativ unterhaltsam, weil es nochmal zeigt, wie beliebig unter Umständen die Theorien sind, die wir verwenden und dass sie mehr etwas über unsere eigenen Vorannahmen aussagen als über die Situation der Kinder und Jugendlichen. Achso, ich habe ja hier diesen schönen Punkt. Ein anderer Aspekt, und da komme ich jetzt nochmal auf das zurück, was ich am Anfang gesagt habe, was verlernen wir eigentlich mit diesen Diskursen? Wir verlernen eine bestimmte Perspektive auf Geschlechterverhältnisse, die natürlich mehr sind als Männer- und Frauenanteile in bestimmten Einrichtungen. Allein schon, wenn wir die verschiedenen Bereiche des Bildungswesens vergleichen, zeigt sich, dass Kinder und Jugendliche keineswegs einfach auf ein feminisiertes Bildungswesen treffen, sondern sie treffen im Bildungswesen auf ein Aspekt der Gesellschaft oder auf etwas, das sie auch in der Gesellschaft erfahren, nämlich Frauen sind mehr als Männer für die Organisation alltäglicher Erziehungs- und Pflegeaufgaben zuständig beziehungsweise übernehmen diese Zuständigkeiten. Und genau dann, wenn es darum geht, kognitives Wissen zu vermitteln, wenn es darum geht, Selektion zu betreiben in Bezug auf bestimmte berufliche Optionen, dann mehren sich die Männer, die beteiligt sind. Genauso gibt es, wenn wir uns die Leitungsstellen in Schulen und Kindertagesstätten anschauen, auch da eine Überrepräsentation von Männern. Dazu gibt es inzwischen auch Studien, wie das eigentlich entsteht. Das ist sicherlich sehr komplex. Ich habe kürzlich eine Studie gelesen, wo ein junger Grundschullehrer berichtet, dass er bereits am Ende seines Referendariats die Empfehlung bekommen hat, sich doch höher zu bewerben von seinem Referendariatsleiter. Und die Autorin meinte, dass sie solche Empfehlungen eher bei den männlichen Interviewpartnern gehört hat, die Leitungskräfte geworden sind. Und der Titel der Studie oder des Artikels war, man wird da so hineingelobt. Das ist eine Erfahrung, die Männer offenbar eher im Grundschulbereich machen. Ein anderer Aspekt und sicherlich auch sehr problematisch, und das verweist auf die sogenannte kulturelle Feminisierung, also die Idee, dass es eine weibliche Pädagogik gibt. Die Annahme ist, dass also entweder weil so viele Frauen da sind oder sogar unabhängig von den Frauen es eine Dominanz weiblicher Angebote gibt und eine Ablehnung von typisch männlichen Bestrebungen. Das führt dann leider zu ein paar Problemen, zum Beispiel, dass ein Grundschullehrer erfährt, der neu anfangen möchte, dass er doch bitte im Sportunterricht einsteigen soll, weil wir brauchen jetzt mal so einen super Sportlehrer. Dieser Lehrer sagt dann, ich bin dafür gar nicht ausgebildet, ich habe andere Fächerschwerpunkte gehabt, aber das war das Angebot, das ihm gemacht wurde. Er hat das dann auch angenommen und ist jetzt ganz glücklich, weil er Wettkämpfe und Konkurrenzspiele mit den Mädchen und Jungen durchführen kann. Die Frage ist dann, was bedeutet das eigentlich pädagogisch? Zu diesem Themenfeld, was passiert, wenn Männer in Kitas und Grundschulen kommen, gibt es inzwischen einiges an Forschung, die immer wieder darauf hinweisen, dass es Männlichkeitserwartungen an diese Pädagogen gibt, die sicherlich auch mit diesem Diskurs zusammenhängen. Was macht eigentlich eine Kita-Leitung, bei der sich eine männliche Fachkraft bewirbt, die aber bei der Eindruck entsteht, dass er dieselben pädagogischen Angebote wie die Frauen in der Kita macht, der muss dann abgelehnt werden, dieser untypische Mann, weil man ja einen Mann sucht, der männliche Angebote machen soll. Und dadurch werden natürlich Stereotype reproduziert. Moment, noch mehr Punkte. Ein anderer Aspekt der Schulkultur sind Schulbuchabbildungen. Das ist ein Versuch, sich anzuschauen, was gibt es eigentlich an Materialien, die Kinder und Jugendliche vorgesetzt bekommen. Und diese Untersuchungen in diesem Zusammenhang weisen immer wieder darauf hin, dass es eine Einschränkung der sexuellen geschlechtlichen Vielfalt in diesen Schulbüchern Abbildungen festgestellt gibt und traditionelle Darstellungen von Frauen und Männern und eine Einschränkung natürlich sozialer oder kultureller Vielfalt. Es ist nicht natürlich, aber das finden wir eben immer wieder. Und das ist etwas, das nicht abbildbar ist in der Feminisierungsthese. Also auch hier, was sind eigentlich Geschlechterverhältnisse? Sie bestehen aus mehr als einer Dominanz des Weiblichen oder Männlichen. Ein letzter Punkt, auf den ich hinweisen möchte, ist die Frage, was würde es eigentlich bedeuten, wenn es tatsächlich so wäre, dass vorwiegend sich Schule an traditionell weiblichen Ideen oder Orientierung, Bedürfnissen orientiert, was heißt das eigentlich für Mädchen? Es erscheint so, als sei das normal, als sei das für Mädchen selbstverständlich, weil ja eben ihre Identität bestärkt wird, aber das bedeutet natürlich auch eine Einschränkung ihrer Entwicklungsmöglichkeiten. Und ich habe versucht, im Rahmen einer Studie also Ergebnisse zu finden, um sagen zu können, okay, kann man das sagen, es gibt eine Dominanz weiblicher Angebote, das ist aber sehr schwierig. Es gibt dann den einen Autoren, der sagt, ja, Gruppenarbeit, Partnerschaftsarbeit, das ist typisch weiblich, da braucht man soziale Kompetenzen, Zusammenarbeit, das können die Mädchen besser. Dann gibt es wiederum eine Studie, die sich anschaut, was mögen Mädchen und Jungen im Literaturunterricht und kommt zum Ergebnis, Gruppenarbeit und Partnerarbeit sind die beliebtesten Formen bei Mädchen und Jungen. Also das war sehr schwierig. Insofern kann ich zu der Frage, gibt es diese kulturelle Feminisierung, nur all diese Fragen und Problematisierungen stellen und keine klare Antwort. Aber wie gesagt, ich glaube, es entstehen einfach sehr viele stereotype Vorstellungen dafür, die nicht produktiv sind. Gleichwohl finde ich es natürlich richtig, wenn pädagogische Angebote eingeschränkt sind, diese zu erweitern. Aber darauf komme ich gleich im Zusammenhang mit den Lösungsvorschlägen. Die Vorschläge, die gemacht werden in Bezug auf Jungen, beziehen sich immer wieder darauf, dass es so eine Orientierung an Männlichkeit geben soll. Also jenseits dieser Idee, es braucht mehr Männer, eine Berücksichtigung, Akzeptanz von jungen typischen Interessen und Verhaltensweisen. Es gibt in Deutschland zwei Autoren, Michael Matzner und Vornamen weiß ich gerade nicht, Tischner, die eine Jungenpädagogik vorgeschlagen haben und sich dabei auch auf Erkenntnisse der Evolutionsbiologie beziehen und dann argumentieren, dass Jungen aufgrund der Evolution die Bildung von Ranghierarchien bevorzugen und dass Pädagogen sie darin unterstützen sollen. Ich habe mir überlegt, wie das aussehen soll. Also wenn dann ein Junge zu mir kommt und sagt, ich werde hier immer unterdrückt, soll ich dann sagen, ja, das ist evolutionär bedingt, mit dieser Rolle musst du dich abfinden. Also das sind sehr schwierige Ideen, die dabei entstehen, jenseits des geschlechtsspezifischen Marketings von Spielzeugen sind dann eben entsprechende Lehrmaterialien auch entstanden, die erneut stereotype Bilder beinhalten und produzieren. Ich bin übrigens selber, ich spiele seit einer Weile freizeitmäßig Fußball, ich gucke gern Fußball, also ich habe in einer gewissen Weise entspricht das auch einem Interesse von mir, aber als Pädagoge glaube ich, dass es ziemlich heikel ist, einfach zu glauben, sobald ich ein Interesse wie Fußball bediene, damit bereits jungen Bildungsmöglichkeiten gebe. Demgegenüber würde ich vorschlagen, innerhalb von Fußball gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, tatsächlich Themen aufzubringen. Ja? Konkurrenz, Teamsport, Zusammenarbeit, Verletzungen, Sorge um andere. Die muss ich aber nutzen können und dafür brauche ich entsprechende Theorien, die, das ist eben mein Argument, mit diesem Feminisierungsbegriff und in Männlichkeitspädagogiken nicht geliefert werden. Ich habe im Rahmen meiner Doktorarbeit, Jungenarbeit beobachtet, also mir angeschaut, Pädagoginnen und Pädagogen, die Seminare mit Jungen machen. Und ein Seminar war ein mehrtägiges, da ging es um Gewaltprävention. Kann ich auch später gerne noch mal mehr erzählen, falls diese Frage der Gewaltprävention virulent ist. Aber da passierte unter anderem, dass also in der Busfahrt dorthin die Jungen immer wieder gesagt haben, ja, also wie sieht es denn das mit dem Fußball aus? Wir spielen doch heute Fußball. Ja klar, wird gemacht. Das war so ein Leist- oder ein Sportzentrum, wo dieses Seminar stattfand. Die hatten eine große Halle, da wurde dann Fußball gespielt. Und dann waren dann aber drei Jungs an der Seite, die, als das Ganze anfing, sich nicht beteiligten. Und ich habe dann da sozusagen projiziert, dass es denen genauso geht wie mir, damals in meiner Jugend unsportlich und immer draußen, die angesprochen und war dann ein bisschen enttäuscht in meinem Versuch, mich zu identifizieren, weil die sehr wohl Sport betrieben, nur war es eben kein Fußball, sondern Bogenschießen. Was eigentlich ganz spannend ist, weil das wiederum eine Sportart ist, die in manchen Fällen der Jungenarbeit gerne eingesetzt wird, um sowas wie Konzentration und Kontaktfähigkeit zu fördern. Aber was hier auf jeden Fall passierte, war, dass irgendwie Fußball gespielt werden sollte, die Jungs irgendwie beschäftigt werden, aber Bildungsgelegenheiten, die da drin stecken, ausgelassen wurden. Und also um da kurz privat drauf einzugehen, die Fußball-Freizeitgruppe, in der ich mich seit neuestem befinde, die zählen zum Beispiel keine Tore und die machen immer einen Stopp, wenn jemand hingefallen ist. Das fand ich am Anfang irritierend, da fiel jemand hin, ich habe mir sofort den Ball geschnappt, die Gelegenheit ausnutzen, der Gegner ist in der Minderzahl, aber das kam nicht so gut an. War nicht so schön jetzt für mich, aber die Kritik war jetzt nicht so groß. Und inzwischen finde ich das alles ziemlich spannend, sehr entspannend und macht ziemlich viel Spaß und finde so eine Kategorie wie männlich-weiblich da eher unpassend. Weil es geht eben darum, was macht Spaß und in welcher Weise vermeiden wir auch Frusterlebnisse, die gar nicht weiterhelfen. Genau, so viel vielleicht zu diesen Vorschlägen. Und die Kritik habe ich im Grunde genommen schon formuliert und das ist also mein Problem mit diesen Diskursen, dass immer wieder Geschlechterdifferenzen verfestigt werden. Die Annahme ist, dass es so eine Art, es gibt so ein Dreieck zwischen jungen Männern und männlicher, also Männlichkeit beziehungsweise hegemonialer Männlichkeit. Jungen orientieren sich an hegemonialer Männlichkeit, sie haben männliche, typisch männliche Interessen, die müssen bedient werden, dafür braucht es Männer, die diese Jungen unterstützen und wer auch immer aus diesem Dreieck rausfällt, fällt aus der Diskussion heraus. Einige sind der Ansicht, für diese Sorte Jungen wird schon genug gesorgt, aber wenn man sich anschaut, welche Diskriminierung Jungen erfahren, die Männlichkeitsnormen nicht entsprechen, dann ist dem, glaube ich, nicht zuzustimmen. Also übrigens nicht, als Jungen, die Männlichkeitsnormen übererfüllen, nicht auch Diskriminierung erfahren, das auch gerne im Zusammenhang mit Klassismus und Rassismus. Also sozusagen als Junge ist es ziemlich kompliziert, Männlichkeitsnormen erfolgreich zu erfüllen. Und zwar so, dass man also beliebt ist, anerkannt wird und darauf komme ich auch gleich nochmal und gleichzeitig auch noch schulische Anforderungen miterfüllt. Das ist eine ziemlich schwierige Aufgabe. Ich habe schon über die Gemeinsamkeiten gesprochen. Ein anderer Aspekt ist etwas, worauf Jürgen Budde immer wieder hinweist. Das war in den 2000ern, ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, da war Harry Potter die Lieblingslektüre von Jungen und Mädchen. Und da zeigt sich eben diese Betonung von geschlechtstypischen Leseinteressen. Die entspricht jedenfalls nicht einem Teil der Realität von Jungen und Mädchen gar nicht. Und was die ganze Zeit passiert, ist eine Wiederholung des Jungen-Mädchen-Vergleichs. Ich mache das jetzt auch. Und das ist natürlich ein ziemliches Problem. Wir haben in den letzten Jahren immer mehr Sichtbarkeit für Geschlechtsidentitäten, geschlechtliche und sexuelle Lebensweisen jenseits der Zwei-Geschlechterordnung. Die finden erneut auch keinen Platz hier. Und ich glaube, nicht nur für die ist das ein Problem, sondern auch diejenigen, die scheinbar richtige Männer und richtige Frauen sind, all deren Ambivalenzen haben auch keinen Platz. Auf die Ermäßigung von Bildungsansprüchen bin ich im Zusammenhang mit dem Fußball bereits eingegangen. Das habe ich schon vermittelt. So, nun komme ich zu den Alternativen. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? man übt es zu Hause und es dauert und fragt sich, wo man es kürzen kann und dann geht es viel schneller. Das gibt mir Zeit zum Trinken. Das wird jetzt ziemlich abstrakt und allgemein, weil ich glaube, also ich meine, habt ihr darauf ja schon hingewiesen, es gibt Unterschiede zwischen Jungen, es gibt verschiedene Kontexte, wenn man sich die Forschungsergebnisse anguckt, im Gymnasium sieht es anders aus als in der Gesamtschule, in der Kita anders als im Jugendalter, also so allgemeine Erklärungen dafür, warum es Jungen wie geht, sind ziemlich heikel und deswegen wird es jetzt so ein bisschen abstrakt, wir können es noch konkretisieren. Ich weiß aber, dass zum Beispiel Michael Kunzmann später auch nochmal genauer eingehen wird auf einige Problemlagen von Jungen und ich glaube auch die anderen beiden Referenten, Referentin und hoffe, dass wir uns da gegenseitig ergänzen oder in spannender Weise widersprechen. Zur Problembeschreibung. Ich würde anfangen bei den Anforderungen, die jungen Mädchen erfahren. Die eine Anforderung ist die, sich in der Zweigeschlechterordnung zurechtzufinden und zu erfahren, dass wenn ich es irgendwie schaffe, eine normale Weiblichkeit oder Männlichkeit zu performen, dann bin ich einigermaßen frei von Diskriminierung. Ich bekomme Anerkennung von meinen Verwandten und von meinen Peers. Und wenn ich es dann auch noch schaffe, beschäftigungsfähig zu werden, also so würde das die EU vielleicht formulieren, Employability ist ein großes Ziel für die Qualifikation, wobei das auf einer Ideologieebene liegt, aber auf jeden Fall, wenn ich es irgendwie schaffe, diese Beschäftigungsfähigkeitsanforderungen zu entsprechen, unter Umständen milieuspezifisch, dann bin ich erfolgreich. Dabei entstehen aber eine ganze Menge Widersprüche, allein schon zwischen dem Wunsch auch über eine Erfüllung von Geschlechternormen zugehörig zu sein und dem Wunsch, ein paar Dinge zu machen oder Impulsen zu folgen, die diesen Normen nicht entsprechen. Also wir haben da einfach verschiedene Wünsche von Zugehörigkeit, aber auch von Freiheit, die in Konflikt miteinander geraten. Und es fehlt eine ausreichende Unterstützung von Mädchen und Jungen in dieser Entwicklung. Und das führt mich zu einer Erklärung, wie gesagt, eine vorsichtige für Bildungsprobleme von Jungen oder vielmehr Probleme von Lehrkräften oder Eltern mit Jungen. Nämlich, es gibt Konflikte zwischen Männlichkeitsanforderungen und schulischen Anforderungen. Wenn ich ein guter Junge sein will, dann muss ich aufpassen, dass ich nicht zu weiblich bin. Und in der Schule erfolgreich sein kann bedeuten, fleißig zu lernen, mich Anforderungen unterzuordnen. Und das kann ich schon auf der subjektiven Ebene erfahren als unmännlich. Und erst recht kann es mir gespiegelt werden von meinen Peers. Dieses Problem kann sich nochmal verstärken, wenn ich in einer sozialen Lage bin, in der Männlichkeitsperformance unheimlich wichtig ist, um Zugehörigkeit und Anerkennung zu erfahren, und wenn mir weniger andere Mittel zur Verfügung stehen. Ich habe vorhin noch mal einen Artikel gelesen, der das allerdings wieder problematisiert. Einerseits gibt es Forschungen dazu, die sich anschauen, wie kommt es eigentlich, dass manche Jungen eine partnerschaftliche Beziehungsgestaltung machen und auf so Hegemonieansprüche verzichten, entgegen der Annahme, dass Jungen also dazu aufgefordert werden und das erlernen. Und es zeigte sich, die Jungen, die das schaffen, das sind Jungen, die eher sozial privilegiert sind, die viele Möglichkeiten haben, flexibel zu agieren und die auch Umdeutung machen, also die Dinge, die als weiblich gelten könnten, integrieren können in ihr Leben und das als nicht weiblich oder als neutral deklarieren können. Gleichzeitig aber gibt es auch die Beobachtung, dass, wenn es darum geht, wer interessiert sich eigentlich bei jungen oder jungen Männern, männlichen Jugendlichen, für Care-Berufe, dass das eher bei Jungen der Fall ist, die nicht im Gymnasium sind, während die Gymnasiasten wissen, was sie da an schlechten Arbeitsbedingungen und Bezahlmöglichkeiten haben und allein schon deshalb tendenziell auf so ein Interesse verzichten. Das ist vielleicht noch ein anderer Aspekt, darauf wollte ich auch noch eingehen oder kurz erzählen aus der Jungenarbeit. Erneut das Problem, was passiert eigentlich, wenn wir uns an diesen Vorstellungen einer männlichen Pädagogik orientieren. Eine Erfahrung aus der pädagogischen Arbeit im Zusammenhang mit dem Boys Day, wenn es darum geht, Jungen Berufswege zu ermöglichen oder auch vorzustellen, die als typisch weiblich gelten. Und da wurde beobachtet in der wissenschaftlichen Arbeit dazu, dass manche Pädagogen annehmen, dass Jungs sich dafür nicht unbedingt interessieren und deshalb die Jungs irgendwie pädagogisch überlisten müssen. Das passiert dann entweder mit so bestimmten Spaßstrategien, also wo man versucht, ganz viele Spiele zu machen, um das irgendwie erträglich für Jungs zu machen, dass sie sich jetzt mit Care-Arbeit beschäftigen sollen, oder mit so, ich sag mal, heteronormativen Lock-Angeboten. Nämlich im sozialen Arbeitsstudium ist super, da gibt es so viele Frauen, da seid ihr in einer ganz fantastischen Position als, in Klammern, heterosexuelle Jungs. Und da werden natürlich die fachlichen und inhaltlichen Interessen von Jungen nicht ernst genommen. So, warum mir das jetzt hier anfiel, weiß ich gar nicht, aber bin es losgeworden. Jetzt noch mal kurz zur alternativen Handlungsorientierung. Ich glaube, Sachen, die ich immer wieder einbringe, ist es wichtig, soziale Ungleichheit an sich zu kritisieren. Denn wenn wir das zum Beispiel haben, ja, also keine durchschnittlichen Geschlechterungleichheiten mehr zwischen Jungen und Mädchen in dem Falle wieder, wenn also gleich viele junge Männer und Frauen die Schule mit Abitur oder auch ohne Hauptschulabschluss verlassen, ist dann eigentlich alles gut. Also A, kann immer noch Geschlecht eine Rolle spielen, denn Geschlechternormen sind nicht nur, sie produzieren nicht nur durchschnittliche Differenzen. Und B, ist Armut natürlich immer scheiße, egal ob ich das Gefühl habe, ich bin da ungerechterweise hingeraten, das Gefühl werde ich wahrscheinlich auch immer haben, aber egal ob ich da jetzt irgendwelche Geschlechterbevorzugung oder Benachteiligung dafür verantwortlich machen kann oder auch nicht. Und Armut ist etwas, das entsteht nicht einfach durch schlechte Bildung. Also das sind immer so merkwürdige Diskurse, da werden dann statistische Zusammenhänge mit Gesundheit oder der Wohnlage und dem Abitur gemacht. Also je mehr, also die Leute, die Abitur haben, denen geht es besser. Wenn also alle Abitur machen, dann geht es allen besser. Ich glaube, dass der Kapitalismus irgendwie nicht so funktioniert. Und das ist also, glaube ich, wirklich ein Problem, dass nämlich das Thema soziale Ungleichheit und auch Rassismus in Vergessenheit gerät. Also auch im Umgang mit PISA, wo ja sehr massiv die Abhängigkeit von schulischem Erfolg oder Kompetenzerwerb von sozialer Herkunft betont wurde, wo die Diskriminierung von Personen mit Migrationshintergrund thematisiert wurde. Und dann dieser Fokus auf Geschlecht, der wirkt fast wie so eine Art Ablenkungs- oder Verschiebungsstrategie. Was nicht heißen soll, dass wir uns nicht mit Geschlecht beschäftigen. Nur die Frage ist, was geht dabei vergessen, beziehungsweise wie funktioniert Geschlecht? Und da würde ich halt eher auf Normen, auf Geschlechternormen blicken. So, weitere Vorschläge jetzt wiederum sehr abstrakt. Ein unheimlich wichtiger Punkt ist die Selbstreflexion zu Geschlechterthemen. Und das übrigens natürlich für männliche und weibliche Fachkräfte, auch wenn ich jetzt vorhin eher auf die Probleme eingegangen bin, die entstehen, wenn Männer in die Grundschule oder in die Kita kommen. Das gilt für alle zu überlegen, was für Erwartungen habe ich eigentlich an mich und an andere, welche Erwartungen transportiere ich und was für Zugehörigkeitsbedürfnisse bringe ich eigentlich in meine Arbeit. Es gibt einen Forscher, Matthias Rudloff, der hatte männliche Sozialarbeiter interviewt, die mit männlichen Jugendlichen arbeiten, und kam darauf, dass sie so ein Zugehörigkeitsbedürfnis haben, nämlich eine Zugehörigkeit zu einer männlichen Gruppe, was sie in den Möglichkeiten der Kritik und der konfrontativen Auseinandersetzung mit den Jugendlichen behinderte. Denn also ne, diese Angst, ich verliere die Jungs, die wenden sich von mir ab, wenn ich etwas Kritisches sage, was wiederum gar nicht den Bedürfnissen entspricht, die von Jungs in Interviews geäußert werden. Die wollen nicht sehr wohl Kritik, solange sie fair ist. So, dann Vielfalt, Mehrfachzügigkeit wahrnehmen, das auch bin ich schon eingegangen. Und eben geschlechtersensible Pädagogik auch als einen Austausch über Geschlechterzuschreibungen zu verstehen und sie zu thematisieren. Toni Tholen, das ist ein deutscher Professor für Literaturwissenschaften, betont es in einem Text, wo er argumentiert, dass die Kategorie Männlichkeit in der Arbeit zur Literatur mit Schülerinnen und Schülern genutzt werden sollte. Also erneut, natürlich können wir sagen, wir nehmen männliche Romane oder Romane, in denen Männerfiguren thematisiert werden, zum Beispiel Väter, Beschreibungen, Selbsterzählungen von gewordenen Vätern. Aber das reicht nicht, um Bildung zu schaffen. Bildung findet dann statt, wenn ich Kategorien anbiete oder Fragen anbiete, die die Reflexion ermöglichen, die Weiterentwicklung ermöglichen. Und das wäre zum Beispiel der Fall, wenn ich Fragen stelle als Lehrkraft, die sich auf die Männlichkeit, auf die Kategorie Männlichkeit oder Geschlecht beziehen. Wie viel Zeit habe ich noch, Paul? Wahnsinn. Dann möchte ich noch drei Beispiele aus der Praxis bringen, die ein bisschen auch an junge Arbeit anschließen, aber auch an den Schulunterricht, ohne damit zu behaupten, dass wir damit alle Probleme gelöst kriegen. Ich glaube vor allen Dingen die nächsten beiden Vorträge, also ich kenne ein bisschen die Arbeit von Stefan Wellgraf und kann mich sozusagen erinnern, als ich gelesen habe, die Forschung zu den Hauptschülern, dass ich in einer gewissen Weise so eine Ohnmachtsgefühle hatte und dachte, wem nützt es eigentlich, wenn ich so pädagogische Vorschläge mache, weil wenn soziale Marginalisierung ins Spiel kommt, ich glaube zumindest ganz andere Strategien, auch pädagogische Strategien, aber eben nicht nur nötig sind, um diese Marginalisierung zu bekämpfen, aber vielleicht siehst du das ja anders. Ein Aspekt, eine Idee von Benedikt Sturzenhecker, der berichtet aus der Jugendarbeit mit Jungen. Das ist, glaube ich, ein Fall, den er selber nicht hatte, sondern der ihm berichtet wurde. Ein Jugendarbeiter, der erzählte, also die Jungen, die erzählen jedes Mal am Montag, wenn sie das erste Mal ins Zentrum kommen, von dem Alkohol, den sie gesoffen haben. Also der viele Schnaps, das Bier, was auch immer. Und dann gab es eine Idee, die Jungen wurden dazu aufgefordert, mal die Menge an Alkohol, die sie getrunken haben, in Bierdosen mitzubringen. Und dann wurde ein Bierdosenturm gebaut. Und als das passierte, als Sie, so beschreibt das, glaube ich, Benedikt Sturzenhecker, Sie Ihre eigene Praxis vergegenständlicht haben und damit die Möglichkeit bestand, Sie zum Objekt von Reflexion zu machen, entstanden plötzlich Fragen. Sag mal, wie viel verträgt man eigentlich? Wie kommt also der Alkohol? Was macht der eigentlich mit uns? Und dann haben Sie einen Arzt eingeladen, der Referat gehalten hat und haben dann auf so Körperumrissen den Weg des Alkohols durch den Körper gezeichnet. Dann wurde Körperthema, dann wurden Fragen Thema wie, wann trinken wir eigentlich? Was hat das mit sozialen Situationen zu tun? Auf einmal gab es eben die Möglichkeit von Bildung. Das finde ich ein ziemlich spannendes Beispiel, der Versuch, wenn man so will, Kritik zu praktizieren, aber auf Umwegen, und zwar so, dass die Jungs selbst drauf kommen. Eine zweite Idee, relativ einfache, die aber, glaube ich, sehr wichtig ist, war aus einem australischen Zusammenhang von Martin Mills und Amanda Caddy. Die haben ein Buch geschrieben, Teaching Boys, und berichten von einer Grundschullehrerin, die, wenn sie eine neue Klasse hat, erstmal ein Quiz macht, um die Kinder kennenzulernen, ihre Interessen, ihren Hintergrund. Und darauf greift sie zurück, wenn sie dann zum Beispiel den Kindern einen Auftrag gibt, einen Aufsatz zu schreiben, und einige Kinder sagen, ich weiß gar nicht, worüber ich schreiben soll, dann weiß sie, worauf sie zurückgreifen kann. Guck mal, du hast doch das damals geschrieben, schreib doch darüber. Das verweist auf natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten zu versuchen, Kinder und Jugendliche wirklich kennenzulernen und sie zu verstehen und ihnen damit auch ein Selbstverständnis zu ermöglichen. Ein dritter Punkt, ebenfalls aus Australien, der Versuch, das Problem des Lesens oder der Deutschdidaktik mit Jungen zu lösen, zu bearbeiten. Da sind Lehrkräfte ins Feld gegangen und haben erstmal geforscht, was haben unsere Jugendlichen oder Kinder eigentlich für Lesegewohnheiten. Stellten fest, dass ihre Vorstellung, die Jungs lesen nicht, die haben alle keine Lesevorbilder, dass das nicht stimmte, sondern dass es sehr wohl Lesepraktiken und Gewohnheiten gab und dass es sogar männliche Lesevorbilder gab, und entwickelten daraus dann weitere Arbeitsmöglichkeiten. Das so als drei Ideen, wie in welcher Weise mit Mädchen und vor allen Dingen Jungen, aber auch Mädchen gearbeitet werden kann, in produktiver Weise, wo Geschlechterdifferenzen oder Geschlechternormen nicht produziert oder reproduziert, sondern eher hinterfragt oder sogar umgangen werden, um eben an Lerninteressen ranzukommen und Entwicklung zu ermöglichen. Vielen Dank, soweit.